Sind die ersten Entscheidungen gefallen in der Blindenfußball-Bundesliga? Vierter Spieltag in Dortmund. Hallihallo und herzlich willkommen bei Blind Kick. Ich bin der Ilka und ich bin heute wieder mal nicht alleine. Ich habe jemanden dabei.
Ja, hallo, hier ist der Rasmus aus Hamburg. Ilka, ist bei dir so ein bisschen Sommerloch oder bist du richtig aktiv?
Also ich muss ehrlich sagen, aktuell etwas Sommerloch reingekommen. Wir haben ein Training ausfallen lassen, um uns auszukurieren. Danach hatte ich arbeitstechnisch was zu tun und jetzt im Moment bin ich auch etwas angeschlagen. Also es kommt so eine kleine Lücke rein, glaube ich, aber die wird schnell aufgeholt, indem es dann demnächst wieder losgeht mit richtig Training, weil wir haben ja eine längere Pause bis zum Oktober und die muss ja gut gefüllt werden.
So ist es. Also ich bin gerade am Auftrainieren, weil ich habe mich am Knie operieren lassen und jetzt kommt das Reha-Training und da geht's richtig zur Sache jetzt bei mir, muss ich sagen. Im Fitnessstudio ist nicht immer schön, aber muss sein. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf den Spieltag in Dortmund zurück. Und da das erste Spiel, der MTV Stuttgart schlägt deinen FC Schalke 04 mit 2-1. Du warst live dabei. Wie war's?
Ja, ich war live dabei, das stimmt wirklich. Im wahrsten Sinne des Wortes dabei, nämlich bei dem letzten Gegentreffer. Eine Minute vor Abschluss, da ist der Ball an mir abgefälscht und ins Tor gelandet. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich ein Spiel für uns als Schalke zum Vergessen, weil wie kamen wir überhaupt nicht ins Spiel rein? Stuttgart hat viel Druck gemacht, sie sind sehr in Anführungsstrichen fair, aber aggressiv an die Zweikämpfe, an den Ball gegangen, haben echt gut gekämpft, haben oft auch mal hinten reingedrückt, viele Zweikämpfe gewonnen, viele Torabschlüsse gehabt.
Was ich so gedacht habe, irgendwie, als ich das Spiel geschaut habe, irgendwie Emre und Regen, ist das nicht so seins oder hatte er einen schlechten Tag? Oder würdest du sagen, war es keins von beiden?
Das war ja nicht am Regnen. An dem Tag war es ja nicht am Regnen, Rasmus.
Ach so, war trocken tatsächlich morgens auch. Alles klar, stimmt. Dennoch fand ich, war Emre nicht so ganz wach.
Nee, das war auch wirklich so, dass sowohl Emre als auch Ali, die beiden, die ja bei uns immer mit eingeflogen werden unter anderem, die waren beide nicht wach. Die haben das so wirklich auch schon Anfang des Spiels schon gesagt, wo es losging, so die nach 2-3 Minuten, sie kamen einfach nicht ins Spiel rein. Überhaupt nicht. Die waren überhaupt nicht fit, waren gar nicht mit dem Kopf da, konnten gar nicht den Ball führen, konnten die Bälle nicht annehmen und verarbeiten. Es lief halt vorne und hinten nicht gut. Und ja, Stuttgart hat 2 Tore gemacht. Das erste Tor war dann so ein bisschen auch so ein Arbeitstreffer, würde ich mal sagen. Das war dann so ein Zweikampf im Strafraum. Da ist der Mehmet Dincer von Stuttgart so ins Fallen gekommen, ist dann wieder aufgestanden irgendwie und hat dann den Ball dann irgendwie dann noch getroffen, dann noch 3 Meter vor dem Tor und hat dann den Ball da reingesemmelt. Und dann das zweite Tor, das 2-1 im Endeffekt, war auch eine Ecke-Situation. Alex führt die Ecke aus, läuft dann Richtung 12 Meter. Ali kommt nicht hinterher, beziehungsweise lässt sich ausspielen. Und Alex mit seinem guten Schuss schießt dann da etwas hoch, prallt an Bayram ganz leicht an der Schulter an, geht dann in die in die lange Ecke. Und der Hüseyin, unser Keeper, hat sich auch hingelegt in die Richtung, aber dann ist der Ball noch an meinem Oberschenkel abgeprallt und dann ging er in die Torwart-Ecke eigentlich rein. Aber der Hüseyin war schon auf dem Weg in die lange Ecke und konnte dann schon während des Fluges des Balles, hat er schon gesagt, oh nein, das kann nicht sein. Und dann war der Ball drin. Und dann war das 50 Sekunden vor Abschluss und hat Stuttgart gut runtergespielt und haben dann verdient am Ende des Tages 2-1 gewonnen, ne?
Oh, krass, ich finde, du hast das voll bildlich voll gut beschrieben, das Gegentor, konnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Stell ich mir echt ärgerlich vor, aber als Verteidiger, du stehst einfach da und du kommst da nicht weg von dem Fleck, du willst ihn ja irgendwie blocken, und kannst da also nichts machen.
Ich muss ja wirklich sagen, ich wollte ja nicht einmal blocken, weil ich war ja der äußere Spieler, der dann sozusagen dann ins Zentrum reinrutschen sollte, wenn er den Banane wirklich dann durchläuft, dass ich dann das Zentrum zumachen kann, um dann direkt drauf zu gehen. Aber der Ali hat sich ausspielen lassen, dann hat der Alex wieder reingezogen und dann war da wirklich so ein schönes Loch, so ein Dreieckloch und da hat er dann der Alex dann mit seinem guten Schuss den Ball dann halt dann verwandeln können, ne?
Ja, Wahnsinn. Stuttgart Durchschnittsalter wahrscheinlich über 40 und trotzdem immer noch so gut. Also echt interessant. Ja. Die Spätstarter, wären die mal früher in der Saison aufgewacht?
Also wenn sie früher aufgewacht wären, dann ständen sie oben vielleicht um die Meisterschaft mit dabei, aber jetzt Sie haben sehr spät gestartet, haben einen Sieg nach dem anderen jetzt einfahren können und haben sich oben mit verfestigt, aber ich glaube, Meisterschaft, so viel ich jetzt weiß, ist punktuell auch gar nicht mehr drin.
Genau, richtig. Und dann das nächste Spiel am Samstagmittag, Marburg gegen Düsseldorf, 5:1. Und Ilka, wir haben ein persönliches Highlight in dem Spiel.
Ja, also ich fand das ja wirklich eine wirklich tolle Geste von Marburg. Die Marburger haben echt Schwierigkeiten gehabt in der ersten Halbzeit, aber haben dann aufgedreht und bis zum 5:0 da vorgelegt. Haben ja auch Meisterschaftsambitionen. Und kurz vorm Schluss hat dann der Youngstar von Düsseldorf, der Carlo Bremer, dann von rechts außen den Ball, so auf Mittelfeldhöhe, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, den Ball angenommen und hat dann wirklich in einem schnellen Dribbling, hat er ins Zentrum reingezogen und hat dann den Sebastian Themel da geschlagen, indem er den Ball da reingesammelt hat und hat uns natürlich sehr gefreut, die Düsseldorfer. Und was dann jetzt wirklich dann das Schöne dann ausmacht, ist, da sieht man mal, wie dann doch, wie klein die Blindenfußball-Community ist und wie fair sie dann am Ende des Tages dann auch sein können. Unter anderem haben dann den Carlo Bremer, die Marburger, hochgehoben und ihm dann nochmal gefeiert da, ne, auf dem Feld, obwohl sie ein Tor kassiert haben.
Ja, ich kriege da so Gänsehaut gerade, muss ich sagen, weil das ist einfach unglaublich, wenn du dein erstes Bundesliga-Tor schießt und wenn dann so ein erfahrener Spieler wie Tammy einfach sagt, ich feiere den jetzt, ich jubel jetzt mit dem mit, ist mir völlig egal jetzt, dass ein Gegentor gefallen ist. Also
ja.
Ich glaube, mehr Selbstbewusstsein kann man gar nicht kriegen, weil ich glaube, Carlo denkt sich jetzt echt, boah, gegen Marburg. Tammy
kommt, ja.
Ja, also auf jeden Fall, der hat bestimmt jetzt richtig Bock zu trainieren, gegen den besten Keeper Deutschlands zu treffen, also richtig cool.
Ja, fand ich auch. Also ich fand es echt eine schöne Geste von Marburg und auch nochmal vielen Dank an Marburg und wirklich Respekt.
Ja, genau. Und interessantes Spiel. Es gab auch echt viele Sechser und Achter und das Spiel ging auch richtig lange. Also es war wirklich Wahnsinn. Marburg hat ja auch einen jungen Spieler, den Tim Stibbe, und ich hatte mir das Spiel ein bisschen angeschaut und der hatte einen Achter ans Lattenkreuz oder an die Latte genagelt. Dem hätte ich es natürlich auch gegönnt. Ich glaube, der ist auch erst 17, 18. Tim, ich muss dich nochmal fragen. Und er hat den richtig an die Latte genagelt. Also auch bei Marburg gibt es einen Youngster.
Ja.
Das ist doch das Schöne.
Das ist auf jeden Fall schön, wenn so junge Spieler wirklich rangeführt werden und immer dranbleiben auf jeden Fall.
Definitiv, davon muss es viel, viel mehr geben. Und dann kommen wir zum für mich absoluten Tiefpunkt aus St. Pauli-Sicht an dem Wochenende. Wir haben gegen den BVB, und ich traue es mich eigentlich gar nicht auszusprechen, 0:5 verloren. Ich bin immer noch mit Herzrasen dabei, wenn ich an dieses Spiel denke. Ich bin echt verzweifelt. Also, unfassbar.
Was sind denn deine Gefühle? Weil du warst ja draußen, ich stand ja großteils ja auch neben dir an dem Spiel, also während des Spieles, und ich habe halt deine Reaktion erleben dürfen, müssen, wie auch immer. Aber wie war das denn für dich?
Also ich habe absolut optimistisch in dieses Spiel geblickt und das Spiel begann auch eigentlich ganz gut. Wir haben irgendwie zwar relativ passiv gespielt, aber wir haben irgendwie bis zur 13., 14. das 0:0 gehalten. Und dann kommt Dortmund einfach mit einer unglaublichen körperlichen Entschlossenheit und mit einer Cleverness. Macht Hasan Çatay seine S-Kurve da, also zieht schnell über außen vorbei und dann nach innen, knallt das Ding. Reinknallen ist falsches Wort, auch abgefälscht, unglücklich. Aber danach haben wir überhaupt keinen Zugriff gekriegt. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dortmund war clever. Juni macht dann das 2:0 vor der Halbzeit. Wir kommen überhaupt nicht in eine gute Verteidigungsposition. Und dann in der zweiten Halbzeit war es einfach von uns leider echt bodenlos. War echt nicht gut.
Passiv.
Viel zu passiv. Und 2 Torchancen im gesamten Spiel, das ist einfach gar nichts gegen ein Top-Team wie Dortmund. Und also, Ich hab wirklich geflucht. Ich war traurig, nicht eingreifen zu dürfen. Aber dennoch sage ich auch, wir haben das als Mannschaft verloren. Da ist egal, wer auf dem Platz stand. So, wir müssen das als Mannschaft wieder ausbügeln. Aber boah, und dann die ganzen Dortmunder Fans hinten am Bierwagen gegen sich zu haben, ey, das war für mich auch die Höhe, ey, wirklich. Also für Dortmund zu Recht. Und ich sage mal Glückwunsch Dortmund, weil ihr habt uns verdient geschlagen und einfach uns körperlich und mental dominiert. Das war so.
Ja, also würde ich auch so sehen. Das Spiel, so genauso wie du es beschrieben hast, eigentlich, dass Dortmund viel aktiver im Spielgeschehen zu sehen und zu hören war, viel mehr am Ball dran, viel entschlossener, also vor allem nach der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, wie du schon sagst, so 13., 14. Minute so ungefähr. Ab da war das wirklich dann so eine klare, also eine deutliche Überlegenheit von Dortmund. Hätte ich so auch nicht gedacht, dass es doch so klar und deutlich zu sehen sein wird gegen eine Mannschaft wie St. Pauli, auch wenn Spieler wie Nathan und du verletzt seid und nicht spielen könnt und nicht eingreifen könnt. Aber am Ende des Tages, wie du gesagt hast, muss man auch Dortmund gratulieren und sagen Glückwunsch, weil verdient gewonnen am Ende.
Definitiv, definitiv. Und auch alles trotzdem fair geblieben zwischen uns beiden Mannschaften. Das finde ich auch sehr gut. Und ja, man muss einfach sagen, auch ein Ted hinten, der wieder, sag ich mal, Comebacker war, ey, der ist so abgewichst. Hasan Koperan davor, so clever, so körperlich stark. Also das ist, wir haben uns da schwer getan. Unglaublich, sind zurückgewichen. Aber ich glaube, in einer der letzten Trainings haben wir dann auch gesagt, manchmal braucht man so eine Niederlage, um Ansporn zu bekommen, noch besser zu werden. Wird spannend.
Ja, und dann haben wir noch ein letztes Spiel gehabt.
Ja, definitiv. Kleiner Einwurf noch von mir ganz kurz. Kleiner Gänsehautmoment. Samstags morgens, da haben wir uns in so einem Park in Dortmund vorbereitet auf das Spiel und haben so ein bisschen so Stretching-Übungen gemacht. Und da haben wir eine Familie mit Kindern getroffen und die haben wir dann ganz spontan eingeladen. Ja, kommt doch noch Kirchderne zum Blindenfußball. Und die sind dann auch nachmittags zum Spiel von uns gegen Dortmund gekommen. Das war richtig, richtig geil, wow. Richtig witzig.
Cool, okay, das wusste ich gar nicht, aber cool.
Ja, tatsächlich, richtiger Gänsehautmoment. Letztes Spiel, auch wieder ordentlich Tore. Berlin gewinnt gegen Ingolstadt 8-1. Unglaublich. Viele Tore.
Ja, viele Tore und ja, Hertha, die ja auch sich auch viel vorgenommen hatten für das Wochenende, haben Ingolstadt dominieren können, 8-1. Ich glaube, Ercan Bayraktar hat 3 Tore gemacht gehabt. Recep hat Tore gemacht. Dann so wohl auch Edisvekovic und genau. Nasser. Also wirklich, es haben eigentlich alle durchweg getroffen in der Mannschaft, also fast alle.
Ja, und jetzt kommt natürlich noch ein Highlight-Moment in dem Spiel. Einer der absoluten Begründer des Blindenfußballs in Berlin, nämlich Lars Stetten, hat sein allerletztes Bundesligaspiel gemacht an dem Samstag. Und das hat mich auch geärgert, dass ich da schon weg war. Aber einige haben es dann noch mit begleiten können. Und ich weiß, irgendwie ein paar Minuten vor Schluss wurde er dann eingewechselt und dann auch wieder ausgewechselt. Und ihm wurde applaudiert, er wurde verabschiedet und Lars, du bist ein ganz großer, immer stiller Zeitgenosse gewesen, der sich aber engagiert hat. Ja, letztes Ligaspiel für dich.
Ja, letztes Ligaspiel. Ich glaube, knappe 15 Jahre Blindenfußball, immer dabei gewesen, immer wieder mal ausgesetzt, natürlich auch arbeitbedingt, familiär bedingt und so weiter, aber immer dabei gewesen und irgendwann hat er ja gesagt, wird es mal Zeit, den jungen Leuten den Vortritt zu erlassen. Und das hat er getan, indem er sich jetzt zurückzieht, aber nicht komplett, so wie er das da auch formuliert hat in dem Interview nach dem Spiel. Er wird hin und wieder natürlich auch beim Training noch weiterhin teilnehmen und auch mal hier und da bei einem Freundschaftsspiel oder bei einem Freundschaftsturnier. Wenn dann ein Mann benötigt wird, ist er immer noch mit dabei. Also ganz weg von der Bühne ist er nicht. Nur in der Bundesliga wird er wahrscheinlich nicht mehr aktiv dabei sein.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Alles Gute dir, Lars. Und wir wechseln den Tag, kommen zum Sonntag. Und da hat's geregnet.
Genau. Hat's geregnet.
Genau, genau. Erstes Spiel. Ja, Stuttgart gewinnt gegen Berlin 3-1 nach 1-0 Führung von Berlin zur Halbzeit. Hättest du das gedacht, dass sie es noch drehen?
Also so wie das Spiel lief in der ersten Halbzeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich mit einer Niederlage von Berlin nicht gerechnet. Ich habe gerechnet damit, dass Stuttgart durch den Sieg eher auch gegen Schalke, gegen uns von vorigen Tag, nochmal zurückkommen werden. Aber vielleicht mit einem Unentschieden oder so. Aber dass die Stuttgarter da 3-1 das Spiel noch drehen und wirklich überlegen waren in der zweiten Halbzeit, das hätte ich.
Und gerade eine riesige Menge Menschenmenge vom.
Ey, warte, wir warten noch kurz, kein Stress.
Ja,
Genau. Ich hätte da nicht gedacht, dass dann Stuttgart das Spiel so weit drehen kann, dass es ein 3-1 wird. Haben echt stark ein Comeback gehabt, haben die Tore da reingemacht und Berlin hat auch echt gefightet, muss man sagen. Es war für einen Außenstehenden echt ein schönes Spiel, sich mit anzuschauen. Stuttgart, wie gesagt, mit diesen zwei Siegen, die sie dann jetzt eingefahren haben an dem Wochenende, wenn sie da noch ein oder zwei Spiele noch, vielleicht noch weniger Punkte verloren hätten von den ersten drei Spielen da, die sie in der Anfang der Saison hatten, dann wären sie echt da oben unter den ersten zwei mit dabei gewesen. Aber so, ja, reicht es zumindest dieses Jahr nicht, reicht es zumindest dieses Jahr nicht für die Meisterschaft, aber für einen Treppchenplatz, denke ich, mit einem Sieg theoretisch gegen euch, St. Pauli, wenn sie das machen würden, wäre auf jeden Fall, glaube ich, sogar noch drin.
So ist es, ja, auf jeden Fall. Ich finde ja auch richtig krass. Mulle hat ja zwei Sechser reingemacht zum 2 und 3-1, glaube ich.
Ich glaube ja, auch, ja.
Genau, das waren zwei 6 Meter. Ey, richtig nervenstark, ne?
Musst du auch erstmal beide reinmachen.
Ja, auf jeden Fall. Also das war gut von dir zusammengefasst. Und dann kommen wir schon zu einem nächsten Spiel. Und da war wieder der Gastgeber aktiv. Und sowas habe ich in meinem Leben, in meiner Blindenfußballzeit und sowas hat noch keiner erlebt, denn Borussia Dortmund hat Wien 17-0 geschlagen. Was war da bitte los?
Ja, also wir wussten ja, dass Dortmund Meisterschaftsambitionen hat und auch haben und eine gute Position sich damit erarbeitet haben, denn da kommt es ja am Ende des Tages drauf an. Sie wussten, dass wenn sie gewinnen und wenn sie das letzte Spiel dann wiederum im Oktober verlieren, dass dann mit einem Sieg von Marburg, wenn sie dann gewonnen hätten gegen Schalke, was danach jetzt kommt, dann hätte ja auch Marburg theoretisch Meister werden können durch die Tordifferenz. Aber da haben sie gesagt, okay, nicht mit uns. Wir haben den BVB-Präsidenten, der war, glaube ich, auch sogar an dem Spiel da und hat sich das Spiel mit angeschaut gehabt. Und da haben sie natürlich losgelegt wie die Feuerwehr. Die haben da echt ein Ding nach dem anderen reingemacht. Bei Wien lief es vorne und hinten nicht, beziehungsweise Dortmund hat sie einfach überrollt. Hasan Çağatay mit 10 Toren alleine in dem Spiel. Das war schon wow. Da kann ich nicht mehr sagen, ne?
Unfassbar. Also ich habe Dortmunder Stimmen gehört, die gesagt haben, uns tun die Wiener leid, das war nicht mehr schön, aber wir mussten. Ne? Das ist unfassbar. Also ja, das war schon wirklich grenzwertig. Und da habe ich tatsächlich gedacht, da kam mir so ein Gedanke in den Kopf, den ich hier einfach mal zur Diskussion stellen möchte, weil wir wollen ja auch ein bisschen weitblickender diskutieren. Ich stelle einfach mal in den Raum, braucht man vielleicht doch bei so ungleichen Verhältnissen irgendein System, wo man mehr Spiele auf einem Niveau macht? Das bedeutet, ist es so gut, dass quasi ganz verschiedene Leistungsstärken so oft gegeneinander spielen? Ja, kann man sich einfach mal die Frage stellen, denn ich meine damit, in Deutschland gibt es eine Bundesliga und da spielen natürlich ganz verschiedene Leistungsstärken gegeneinander. Wäre es nicht vielleicht motivierender, wenn Leistungsstärken gegeneinander spielen, die wirklich das gleiche Niveau haben, das vielleicht mal als Frage, kann man ja, ja mal drüber nachdenken.
Also so ein, in Anführungsstrichen zum Beispiel ein Zweiligasystem, dass man eine erste Liga und eine zweite Liga hat, mit Auf- und Abstieg, mit mehreren Spielen, mit Mannschaften, die im gleichen Niveau aufeinandertreffen und die dann aber auch absteigen müssen, wo dann der letzte zum Beispiel absteigt oder die letzten zwei, je nachdem, wie viele Mannschaften man hat und wie das System am besten dann aufgeschlüsselt werden kann. Habe ich auch schon überlegt, bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt. Ich als einzelner Spieler, als Person, der so das Ganze mit so ein bisschen beobachtet. Aber natürlich liegt das nicht in unserer Hand und da sind viele Faktoren eine Rolle. Sponsoren, Ligaträger, Spieltag, Austragungsorte und. Das ist alles gar nicht so, ohne wie man sich das so vorstellt. Einfach gesagt, ja, machen wir zwei Ligasystem und gut ist. Hat ja auch einen organisatorischen Hintergrund und alles. Aber ich würde auch sagen, also grundsätzlich, man kann es ja mal in den Diskussionsraum mit reinwerfen und eventuell darüber diskutieren. Ob es dann umgesetzt wird, das sei mal dahingestellt.
Ja, danke Ilka für dein Statement und ja, ich denke, das können wir an späterer Stelle nochmal diskutieren. Jedenfalls hat sich Dortmund damit nun eine Top-Ausgangsposition geschneidert und dann kamen wir nochmal standesgemäß gegen Ingolstadt 6-0 gewonnen. Ja, standesgemäß, ja. Du sagtest schon, wir haben ganz schön geschwächelt in der ersten Halbzeit, Ilka.
Ja, ich habe es ja, bevor wir das Interview jetzt hier führen, haben wir mal kurz drüber gesprochen gehabt, natürlich untereinander. Ich habe das Spiel mir auch die erste Halbzeit mir mit angeschaut gehabt und ja, was soll ich sagen? Also die Ingolstädter, die haben sich ja echt gut geschlagen, beziehungsweise ihr habt euch, ja, das hört sich blöd an, aber blöd angestellt kann man jetzt vorne nicht sagen, aber ihr habt die Abschlüsse nicht so vollendet, wie man sie von St. Pauli kennt. Würde ich jetzt mal als Ausstehen einfach mal so reinschmeißen. Marco, der Torwart von Ingolstadt, der hat mehrere Bälle da mit dem Fuß noch abwehren können. Ihr habt die Bälle vorbeigeschossen und dann gab es ja auch noch einen 6 oder 8 Meter, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Ja, es waren 6 Meter, wenn ich da einhaken darf. Und da hat tatsächlich Viktor Pfaul, unsere, ja, ich sag mal, Legende, er ist tatsächlich eingewechselt worden und ist schon ein 6-Meter-Spezialist bei uns. Und ja, sollte dann den Sechser schießen. Das war sein erster in der Bundesliga und auch seine erste Torannäherung. Und ja, leider Gottes. Die Aufregung ist dann zu groß und er hat ihn leider verschossen. Aber er hat schon gesagt, und das fand ich ein krasses Statement, er sagt, er ist über diese Erfahrung sehr dankbar, einen 6 Meter zu verschießen, weil man dadurch mental auch viel stärker wird.
Ja, das stimmt. Also das fand ich auch und das finde ich auch gut, dass er so eine Einstellung hat. Hat mich auch erst gewundert, so, wow, was, jetzt kommt ein Schütze rein, okay, oh, der Viktor, okay, so, extra für den Schuss da rein. So kalt gleich ins Wasser und ja, hat auch nicht getroffen dann für ihn natürlich leider. Oder für euch natürlich als St. Pauli. Aber dann habt ihr kurz vor Schluss noch das 1-0 noch erzielen können. In der zweiten Halbzeit ist dann der Knoten geplatzt. Und habt ihr dann ja nochmal ein paar Dinger nachgelegt und habt dann 6-0 am Ende des Tages gegen gut spielende erste Halbzeit, vor allem spielende Ingolstädter gewonnen, würde ich sagen.
Ja, definitiv bin ich voll deiner Meinung und tatsächlich unser Teambegründer Michael Löffler, der wurde dann noch eingewechselt und hat dann noch einen Freistoß gegen den Pfosten gesetzt. Das wäre natürlich ultimative Abfeiern gewesen, hätte er den Ball da reingeschossen. Aber leider Gottes sollte es nicht sein.
Und dann gab es dann auch ein letztes Spiel an dem Tag, was ja auch unter anderem mit die, ja, ich würde sagen fast Meisterschaftsambitionen von Marburg so ein bisschen, ja, kaputt gemacht hat. Es gab das letzte Spiel, das dann im Regen stattgefunden hat. Marburg gegen Schalke 04.
Ja, und wir haben uns das Spiel alle begeistert angeschaut und kaum war die Pommes gekauft und kaum stand man an der Bande, da hat es schon das erste Mal geklingelt. Ilka, 1-0 für Schalke. Wie ist das bitte passiert?
Also, wir waren ja selber an der Bande, gerade mal am Aufstellen. Ich war ja Auswechselspieler in dem, ich habe ja von draußen begonnen, beziehungsweise ich kam auch gar nicht rein, aber ist eine andere Sache. Aber ich habe mich ja dann neben dem Mo hingestellt als Übersetzer zu unserem Trainer und ja, da gab es einen Anstoß für uns. Den haben wir da ausgeführt mit Emre und Ali zusammen. Emre ist mit dem Ball nach rechts rübergelaufen, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, war in so einem kleinen Zweikampf verwickelt, Ali ist nach vorne gelaufen. Und ja, hat den Emre dann rübergelupft vors Tor. Ali hat ihn angenommen und dann direkt draufgezimmert. Und der Ball war oben im Winkel drin. Und das war genau nach 11 Sekunden. Also, das war schon wirklich, wo ich sage so, wow, ne, was ist denn da los? Und ja, wir haben ja dann im Nachgang des Spiels ja auch erfahren, ganz kurz, das war einstudiert. Das war schon so abgesprochen, dass er rübergeht, die Mannschaft auf sich zieht, der Emre, und dann mit einem Lupfer dann vorne den Versuch, den Ball, den Ali direkt zu anzuspielen und genau das ist passiert, ne?
Total Wahnsinn, was für eine Erfahrung und Klasse die beiden auch haben, ey. Wir haben alle riesig gestaunt und ich würde sagen, ja, nicht gestaunt, aber doch auch positiv überrascht waren wir dann, wie stark Marburg zurückgekommen ist. Also ich meine, Marburg hat ja dann sich schon auch Chancen kreiert und Ali hat dann, glaube ich, das 1-1 gemacht und Tammy, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, die beiden haben jeweils einmal getroffen.
Ich glaube, es waren einmal Ali und einmal Tammy, ja.
Reihenfolge kann ich jetzt gerade nicht sagen, was ich nur weiß. Und richtig krass, Marburg hat ja noch 2 6-Meter vergeben, ne? Wahnsinn! Also, das war ein Spiel auf Spitz und Knopf und es ging echt hin und her, wirklich mit absolutem Tempo. Ja, hätte für beide ausgehen können, oder?
Ja, also am Anfang habe ich für mich jetzt als Schalker-Spieler so gesagt gehabt, eigentlich hätte ein Sieg für uns sein können und sein dürfen. Also waren so, würde ich sagen, so überlegenere Mannschaft. Ein bisschen, allein auch durch Positionen, die dann auch, also von unserer Seite her, also für unsere Sicht, nicht gegeben worden sind, 6 Meter und Freistoß und Fouls und hin und her. Natürlich würde das jetzt im Marburger genauso für ihre Seite sehen. Das ist immer natürlich so eine gewisse, ja, nicht Fanbrille, aber Spielerbrille, die man natürlich dann auch hat, ne? Aber so im Nachgang des Spiels, wo ich das Spiel dann auch wieder in der Wiederholung mir angehört habe, würde ich sagen, ja, ein Unentschieden verdient. Marburg hat sich echt viele Chancen erarbeitet, haben viele Schüsse gehabt. Ja, in einem Regen ein 2-2 für Marburg, wie schon gesagt, nicht unbedingt das beste Ergebnis. Hätten sich mit einem Sieg natürlich noch gute Chancen erarbeiten können für einen Meisterschaftstitel, aber ja, dieses Jahr ist das Meisterschaftsrennen ja noch sehr spannend, würde ich sagen, am letzten Spieltag.
Nochmal ganz kurz zum Spiel. Würdest du denn sagen, dass es emotional auch schon so ein bisschen aufgeheizt war oder hast du das nicht so wahrgenommen?
Doch, ich würde schon sagen, das war schon, wir wollten unbedingt als Schalke, also ich kann da wirklich von der Seite jetzt von Schalke aussprechen, wir wollten unbedingt diesen Sieg haben. Natürlich wollten wir auch den Sieg gegen Stuttgart haben. Da haben wir unsere Konsequenzen gezogen, gesagt, hey, wir können nicht gegen Marburg so spielen wie gegen Stuttgart, weil dann gehen wir unter. Wir müssen viel präsenter ran, wir müssen aktiver ran, wir müssen mehr in die Zweikämpfe. Wir dürfen eine Mannschaft wie Marburg, die wirklich, wenn sie einmal Tempo aufbauen, mit Tammy und Ali vor allem, ja, wenn sie einmal anfangen, da loszudampfen, dann wirst du sie kaum stoppen können. Weil wenn sie einmal Tempo haben, dann sind sie wirklich in ihrem Pfad drin. Und da haben wir natürlich versucht, früh zu stören mit Emre und dann dahinter mit Ali dann ganz viel. Und hat auch gut geklappt. Es gab ja dann auch wirklich hin und wieder da eine Situation, auch der Tammy hat dann faul gemacht. Ja, das hat mit Fußball weniger zu tun, hat der Jonas schön in, als Spielbeschreiber da beschrieben gehabt. Da war's, mehr sah es erst wie nach einem Ringen aus, ja. Als er den Emre da einfach so rumgerissen, würde ich sagen, auf dem Boden, so schön wie im Judo.
Ja, ja, ja.
Aber auf beiden Seiten. Also es war am Ende des Tages, ja, es war keine Unsportlichkeit und nichts dabei. Nein. Haben wir auch am Ende dann auch gegenseitig abgeklatscht und ne, sind dann auch relativ schnell beide Mannschaften dann auch in die Kabine, weil es war jetzt echt nicht so ein schönes Fußballwetter, muss man sagen, im blinden Fußball. Aber
Wahnsinn, was Tammy aber auch für Wege geht, ne? Das finde ich echt immer beeindruckend, wie der von hinten die Bälle nach vorne schleppt, dann wieder nach hinten. Also das ist schon unfassbar, finde ich.
Ja, also. so ein Ballgefühl zu haben und so ein Tempo und so eine Ausdauer zu haben, das muss man sich erstmal erarbeiten.
Ja, und damit würde ich sagen, Ilka, du hast es schon angesprochen, das Meisterschaftsrennen. Ja, ein bisschen Spannung ist noch. Also Dortmund hat es ja in der eigenen Hand.
Ja, also Dortmund, ein Sieg gegen Marburg und sie sind deutscher Meister 2025 mit einer Niederlage. Kann sein, Pauli mit einem Sieg über Stuttgart nochmal dran vorbeiziehen. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr hitzig am 11. Oktober in Nürnberg. Diesmal ein Stadtspieltag, kein Vereinsspieltag. Vor dem Rathaus am Hauptmarkt. Am 11. Oktober geht es los in der Früh mit Düsseldorf gegen Ingolstadt. Danach folgend direkt Wien gegen Schalke. Dann gibt es natürlich noch ein Einlagenspiel der Promis mit Hertha BSC Berlin zusammen. Und dann kommt es ja wirklich das erste, ich würde sagen, Finalspiel, Dortmund gegen Marburg. Entweder wird da die Meisterschaft feststehen und dann werden die Dortmunder draußen sich das letzte Spiel anschauen als Meister 2025, und zwar das Spiel St. Pauli gegen Stuttgart, was am Ende stattfinden wird. Oder Dortmund verliert. Und dann gucken alle gemeinsam zu, ob St. Pauli Deutscher Meister 2025 wird.
Ja, also ich muss sagen, dieses allerletzte Spiel zu haben, was wir ja schon glücklicherweise nun seit Jahren hatten, das ist immer ein besonderer Kick und gibt immer besonders viel Freude, muss ich sagen. Also tatsächlich, egal was passiert, wir wollen und müssen gewinnen. Und das ist ja, also eine schönere Ausgangsposition gibt es nicht. Ich glaube, Marburg will auch auf jeden Fall die Platzierung halten oder vielleicht noch einen Platz hochkommen. Also ich glaube, die werden auch, obwohl sie ja nur noch wirklich mini, also eigentlich keine Chance mehr haben auf die Meisterschaft, die wollen gewinnen. Und deshalb, ich bin sehr gespannt und kommt alle nach Nürnberg. Wir werden auf jeden Fall den Stream dann wieder teilen. Und ja, vielleicht nochmal jetzt für unser Sommerloch. Ihr werdet euch auf weitere schöne Interviews von uns gefasst machen dürfen.
Ja.
Euch freuen dürfen. Und ja, Ilka, hast du ein gutes Schlusswort?
Ja, ich würde nur mal ganz kurz anknüpfen zu den Interviews. Es werden Interviews kommen nach Möglichkeit, wenn die Personen, die da interviewt werden sollen, natürlich auch Zeit haben, von verschiedenen Vereinen aus verschiedenen Perspektiven, was da so los ist, sowohl im Training als auch als Blindenfußballer. Verschiedene Persönlichkeiten werden vielleicht nochmal mit reinkommen. Das müssen wir alles schauen, wie wir das alles unter einem Hut kriegen. Aber bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt. Und ja, ich hoffe, dass ihr dran bleibt und fleißig unseren Podcast teilt, den Link teilt, dass sich das auch viele andere sich gemeinsam mit euch anhören können.
Danke und alles Gute euch. Einen schönen Sommer. Tschüss.
Ciao, ciao.